willkommen zu einer neuen Folge des Hörfehler Podcasts. Mein Name ist Nick und heute geht es nach Ägypten. Nicht in erster Linie wegen eines Derbys, nicht wegen El Ahly gegen Zamalek und auch nicht, weil wir eine klassische Folge über Ultras machen. Heute geht es um ein Ereignis, bei dem Fußball, Revolution, staatliche Gewalt und Erinnerung aufeinander prallen. Port Said 2012. Am 1. Februar 2012 spielen Al-Masri und Al-Ahly gegeneinander. Danach sterben mehr als 70 Menschen. Viele von ihnen sind Fans von Al-Ahly. Was zunächst wie eine Stadionkatastrophe wirkt, wird in Ägypten schnell zu einer viel größeren Frage. War das einfach Gewalt zwischen Fangruppen? War es massives Versagen der Sicherheitskräfte? Oder erzählt Port Said etwas über das Verhältnis zwischen Staat, Polizei und einer organisierten Fankultur, die nach der Revolution von 2011 plötzlich politisch sichtbar geworden war? Um das zu verstehen, müssen wir einen Schritt zurückgehen. Die ägyptischen Ultras waren nicht nur Fans. Sie waren junge, organisierte Gruppen, die Stadien füllten, Lieder sangen, Choreos machten, sich mit Polizei und Sicherheitsapparat auseinandersetzten und öffentliche Räume beanspruchten. Während der Proteste rund um 2011 wurden sie für viele zu einem Symbol dafür, dass Fußball in Ägypten mehr sein konnte als Sport. Und genau da beginnt die eigentliche Geschichte dieser Folge. Was passiert, wenn eine Kurve nicht mehr nur als Ort der Leidenschaft gesehen wird, sondern als politisches Risiko? Was passiert, wenn der Staat organisierte Fans nicht nur kontrollieren, sondern ihre Macht brechen will? Und was bleibt von einer Fankultur, wenn sie über Jahre kriminalisiert, ausgeschlossen und überwacht wird? Darüber spreche ich heute mit Sofyan Philipp Nazar. Sofyan hat als Journalist aus Kairo berichtet und sich intensiv mit Ägypten, Nordafrika, Repression und gesellschaftlichen Entwicklungen beschäftigt. Er hat über den Konflikt zwischen dem ägyptischen Staat und Ultras geschrieben und hilft uns heute, Port Said nicht nur als Fußballereignis zu betrachten, sondern als Teil einer größeren Geschichte über Macht, Öffentlichkeit und Kontrolle. Wir sprechen über Ultras von Al-Ahly und Zamalek, über die Revolution von 2011, über Port Said, über den Tod von Zamalek-Fans 2015 und über die Frage, was bis heute von dieser Bewegung geblieben ist. Das ist keine Folge, die Ultras romantisieren soll, aber sie fragt, warum organisierte Fankultur in Ägypten so wirkmächtig werden konnte und warum sie für einen autoritären Staat gefährlich wurde. Fußball ist nie nur Fußball. In dieser Folge vielleicht ganz besonders. Wenn wir über Port Said 2012 sprechen, warum reicht es nicht, dieses Ereignis nur als Stadionkatastrophe oder Gewaltausbruch zwischen Fans zu erzählen?
Naja, das ist eine relativ klare Antwort hier. Die ägyptischen Ultras, wie du ja selber schon angesprochen hast, die Fangruppen der beiden großen Kairoer Teams, Zamalek und Ahli, haben eine aktive Rolle während der Revolution im Januar, Februar 2011 gespielt und werden eben beschrieben als Gruppen, die eine wichtige Rolle dabei gespielt haben, den Sturm der Polizei auf den Tahrirplatz in Kairo zu verhindern, weil es eben eine organisierte Gruppe war, die Erfahrungen damit hatte, sich mit den Sicherheitskräften anzulegen. Und bei diesem Spiel am 1. Februar 2012 haben alle möglichen Anzeichen schon darauf hingedeutet, dass das Spiel nicht entspannt laufen wird. Es gab ein anderes Ligaspiel nur ein paar Wochen vorher, das ein bisschen geframed wird als so eine Art Rehearsal, als so eine Art Probe für dieses Ereignis in Port Said. Und man muss sich angucken, welche Mannschaften standen auf dem Platz. Und wie ist dieses Ereignis überhaupt abgelaufen? Und wenn man sich das genauer anschaut, dann wird klar, dass man hier skeptisch nachfragen muss, worum es hier ging und was hier eigentlich wirklich passiert ist. Denn die Ahli-Fans, die Ahli-Ultras haben eben, wie gesagt, eine sehr aktive Rolle während der Revolution gespielt. Und der Heimverein in Port Said, Al-Masri, ist eben ein Verein, dessen Ultras und dessen Fans, aber auch dessen Management enge Verbindungen zum alten Regime hatte. Wenn man sich dann anschaut, wie dieses Spiel gelaufen ist, also während des Spiels gab es extrem viel Unruhe auf Seiten der Heimfans, die mehrfach versucht haben, das Spielfeld zu stürmen, und die Polizei ist nicht eingegriffen, hat nicht eingegriffen. Das ist mehrfach passiert. Und es sind Szenen gefilmt worden, in denen dann Sicherheitskräfte den Fans von Al-Masri Schlagstöcke und Messer erreicht haben sollen. Also man hat sozusagen gesehen, dass die Polizei hier nicht versucht, die beiden Fangruppen auseinanderzuhalten, sondern dass sie klar hier Stellung bezogen hat. Und dann ist das Spielfeld gestürmt worden und der Gästeblock ist gestürmt worden. Extreme Gewaltszenen, ne, die man auch immer noch ja auf YouTube nachsehen kann. Also es gibt immer noch viele Aufnahmen, die zugänglich sind, auf denen man das eben sehr gut sehen kann. Und dann sind hinterher eine Menge Fragen gestellt worden, wie zum Beispiel ein Großteil der Fans, die gestorben sind, 72 sind bei diesem Ereignis zu Tode gekommen. Viele sind gestorben, nicht wegen Messerstichen oder weil sie geschlagen wurden, sondern weil eine Massenpanik ausgebrochen ist. Und die Fans, die Gästefans, die Ahli-Fans versucht haben, das Stadion zu verlassen, aber die Stadiontore waren dicht. Und dann sind die Leute im Prinzip zerquetscht worden und ja, im Zuge dieser Massenpanik gestorben. Und das, ne, aufgrund dieser Historie und der Verbindungen oder der Art und Weise, wie die beiden Fangruppen eben so politisch eingebettet waren im Land in dem damaligen Zeitraum, war es relativ klar, dass das eben Stimmen dann laut wurden, die gesagt haben, das war eine Art Racheaktion des Innenministeriums, das sich an den Ultras rächen wollte, an den Ahli-Ultras.
Du hast jetzt schon ganz viel angedeutet. Ich würde gerne noch ein bisschen den, vielleicht, also uninformiert ist vielleicht ein blödes Wort, die Menschen mit reinholen in die Sendung und ein bisschen auf die Hintergründe noch reingehen, dass man das vielleicht besser nachvollziehen kann. Was muss man über Ägypten nach 2011 verstehen, um die Rolle der Ultras überhaupt einordnen zu können?
Na, wie die Revolution abgelaufen ist. Ich meine, die Ultras haben sich, wir haben ja in Europa zum Beispiel eine sehr, sehr lange Fangeschichte von Fanszenen und von Ultragruppen. In Nordafrika ist es noch nicht so alt. Das hat in den 2000ern angefangen. In Marokko, wenn ich mich nicht irre, ich bin kein absoluter Fußballexperte, was das Thema angeht, aber Marokko war wohl der Ausgangspunkt, wo sich dann eben Ultragruppen formiert haben, mit dem Ziel, ihre Teams besser zu unterstützen und eben auch, weil man sozusagen auch so ein bisschen die Art und Weise, wie der Staat mit Fußball umgegangen ist, sozusagen ein bisschen sagen wollte, naja, also das ist jetzt hier kein staatliches Spiel, sondern hier gibt's eine wirkliche Verbindung zwischen Fankultur, Fanszene und den Teams. Und in dem Kontext, wo man einfach eben auch irgendwie so diese staatlichen Kontrollen und die Art und Weise, wie der Staat das Thema immer wieder ausgeschlachtet hat, wollte man eben sich organisieren und in den Stadien geschlossen auftreten und dann eben sozusagen mit Performances die Teams unterstützen. Das war so ein bisschen der Ausgangspunkt. Also so ein bisschen politisch, aber eigentlich geht's um Fußball und um die jeweiligen Teams. Und die Kairoer Ultras haben sich gegründet 2007, hatten also noch gar nicht so eine lange Geschichte, aber wurden eben dann in die Politik hineingezogen, also aktiv in die Politik hineingezogen 2011, als die Revolution losging. Da muss man auch wiederum verstehen, in Ägypten, klar, haben sich diese Ultragruppen gegründet und haben dann eben in den Stadien Stimmung gemacht, aber haben eben auch politische Slogan vor sich hergetragen. Und das hat auch immer wieder dafür gesorgt, dass der Staat und das Innenministerium, also die Polizei, versucht haben, die Ultras unter Kontrolle zu bringen. Und es gab immer wieder Probleme zwischen Polizeikräften, dem Innenministerium und den Ultras. Als dann die Revolution losging, am 25. Januar 2011, die wurde ausgelöst durch die Ermordung eines jungen Mannes in Alexandria, der von der Polizei zu Tode gefoltert wurde. Also auch wieder Polizeigewalt das Thema. Und so ging sozusagen die Revolution in Ägypten 2011 los. Und die Ultras haben kurz vor diesen Protestaufrufen zum 25. Januar tatsächlich Statements veröffentlicht, in denen sie gesagt haben, wir als Gruppe mischen uns hier nicht ein. Das ist nicht unser Thema. Aber man hat natürlich, viele junge Ultras haben sich dann als Individuen den Protesten angeschlossen. Also ne, man sieht hier auch nochmal so ein bisschen, so, die Ultras als Gruppe haben gesagt, so, wir sind kein politisches Vehikel, wir sind keine politische Gruppe, klar machen wir auch Politik, aber das ist nicht unser Hauptthema. Also haben die Ultras eigentlich gesagt, so, nee, wir schließen uns jetzt nicht an einem Protestaufruf an. Wie die Revolution dann aber lief, sprich mit Versuchen der Polizei, diese Revolution zu stoppen und mit Polizeigewalt die Versammlung und die Proteste auf dem Tahrirplatz in Kairo, ein sehr zentraler Platz in der Innenstadt, der so zu diesem Kulminationspunkt für die Revolution wurde. gab es dann diese sogenannte Schlacht der Kamele, Battle of the Camel, in der das Innenministerium Polizeikräfte auf den Tahrir geschickt hat, in Zivil, auf Kamelen und auf Pferden und auf Motorrädern und auf allem anderen, um diese Proteste niederzuschlagen. Und in dem Kontext waren diese Netzwerke, die Ultras geformt haben, natürlich hilfreich, weil die Ultras hatten Erfahrungen dabei, sich mit der Polizei anzulegen. Die hatten Erfahrungen dabei, Barrikaden zu bauen. Die hatten Erfahrungen damit, in Street Clashes, also in Straßenzusammenstößen zu agieren als ein Kollektiv. Das heißt, die ganzen Individuen der Ultras, die sich dann den Protesten angeschlossen haben, haben hinterher den Ruf genossen jahrelang, dass die eben so organisiert waren, dass sie in der Lage waren, diesen Angriff des Innenministeriums am 28. Januar 2011 zurückzuschlagen. Also es war der systematischste Angriff des Innenministeriums auf die Revolution. Und die Rolle der Ultras hier war, oder der Mitglieder der Ultras, war zentral, um diesen Angriff abzuwehren. Das ist so ein bisschen der Kontext, warum dann in diesem Polizeistaat / Militärdiktatur Ägypten die Ultras als eine Gruppe wahrgenommen wurden vom Staat, die staatliche Autorität nicht nur herausfordert, sondern gefährdet.
Jetzt würde mich interessieren, sind die Ultras da, also waren die optisch zu erkennen bei diesen, ja, bei der Revolution, bei den Protesten?
Nicht wirklich, weil sie nicht mit Fahnen aufgetaucht sind, nicht oft, nicht viel. Später war das ein anderes Thema. Später nach, im Jahr 2011, also im Verlauf des Jahres 2011, definitiv mehr. Und dann ab dem 1. Februar 2012, also nach dem Massaker in Port Said, seitdem haben sich die Ultras ganz aktiv in revolutionäre Proteste eingebracht. Also da hat man dann immer wieder im Jahre 2000, also im gesamten Jahr 2012, aber auch in der ersten Jahreshälfte 2013, also in diesen anderthalb Jahren zwischen Port Said und dann dem Militärputsch von Abdel Fattah al-Sisi, damaliger Armeechef und Verteidigungsminister im Juli 2013, also in diesen anderthalb Jahren, gab es massive Proteste immer wieder von den verschiedensten politischen Gruppen, von den Liberalen, die Linken sind auf die Straßen gegangen, unabhängige Gewerkschaften, die Muslimbrüder, also Konservative, Islamisten, Menschen aller politischer Couleur, haben sich immer wieder zu Protesten getroffen und sind aus den verschiedensten Gründen auf die Straße gegangen, teilweise zusammen, teilweise gegeneinander. Und die Ultras sind hier immer wieder als geschlossener Block aufgetreten. Das allerdings, glaube ich, ist erst nach dem Port Said-Massaker passiert. Vorher war das eher so eine vereinzelte, ne, also mal hier und da eine Ahli-Fahne oder eine Ultra-Fahne, aber nicht systematisch und als klar politisierte Gruppe, die sich jetzt sozusagen diesen revolutionären Bewegungen viel aktiver angeschlossen hat. Nach Port Said war das ein Riesending. Ich habe Proteste gesehen, in denen sagen, es gab so Sternmärsche, wo aus verschiedenen Stadtvierteln Protestmärsche losgezogen sind gegen die Mursi-Regierung. Die war an der Macht zwischen Mitte 2012 und Mitte 2013 und ist dann weggeputscht worden von Sisi. In diesem Jahr gab es immer wieder diese Sternmärsche, ne? Also wie gesagt, Menschen marschieren aus verschiedenen Stadtvierteln, alle in Richtung Tahrir Square. Und da gab es immer wieder Demos, wo dann plötzlich die Ultras auftauchen. Und dann sieht man halt auch, also da ist, es gab so einen Moment, wo ich wirklich verstanden habe, warum die so eine Rolle spielen. Und es waren vielleicht, keine Ahnung, 20.000 Menschen schon auf dem Platz. Ne, aber es war noch relativ früh. Also es war noch irgendwie zu erwarten, dass noch irgendwie 5 oder 6 andere Märsche ankommen. Und dann sind die Ultras aufmarschiert und kamen mit, ich weiß nicht, 3.000, 4.000 Menschen und marschierten über die Mühlbrücke und marschierten auf den Tahrir. Und die Lautstärke dieser Gruppe, die Art und Weise, wie dieser Ultra-Protest sozusagen, ja, sich artikuliert hat, laut, präsent. Und dann die Reaktion der schon anwesenden Demonstranten, Demonstrantinnen auf dem Tahrir, wo auch klar erkennbar war, die Jubelschreie und eben so diese, auch so eine gewisse Dankbarkeit über eine organisierte Gruppe wie diese, wo eben auch nochmal klar herauskam, die Wertschätzung gegenüber den Ultras für ihre Rolle während der Revolution. War ein sehr dominantes Narrativ damals, dass die Ultras hatten Erfahrung, sich mit der Polizei zu prügeln. Ohne deren Hilfe und ohne deren Erfahrungen hätte die Revolution in der Form eventuell nicht funktioniert.
Hm. Jetzt habe ich ja eben in der Einleitung schon gesagt, dass du Journalist bist und als freier Journalist arbeitest. Du beschäftigst dich viel mit Nordafrika, mit Repression und gesellschaftlichen Entwicklungen, wenn man so deine Texte verfolgt. Was hat dich damals im Verhältnis oder am Verhältnis von Fußball, Staat und Straße besonders interessiert?
Ja, das Politische im Prinzip. Ich meine, ich habe mich auch mit Fußball beschäftigt, fand das auch immer interessant, aber fand auch irgendwann, also ich sag mal so, ich bin kein Hardcore-Fan von irgendeinem Verein, sondern hab einfach immer sehr einen Blick darauf gehabt, dass so wie so gesellschaftliche, politische Aspekte in dem ganzen Fußballkultur-Ding eine Rolle spielen oder eine Rolle spielen können. Ja, und in Europa haben wir ja zum Beispiel eher so die Diskussionen zwischen, also auch ein bisschen politisch, aber auch alles ein bisschen gezähmter, ne, alles ist durchorganisiert und durchreglementiert, dann hat man irgendwie so die Ultra-Clubs, die Ultra-Vereine von, die Ultra-Gruppen von bestimmten Vereinen in Italien oder so, wo irgendwie klar ist, es sind irgendwie extreme, es sind rechtsextreme Tendenzen, die da einfach irgendwie unübersehbar sind. Dann auf der anderen Seite, auf der anderen Seite des politischen Spektrums irgendwie St. Pauli. So, und in Ägypten habe ich irgendwie oder war einfach irgendwie unübersehbar, dass die Rolle der Ultras da eine andere ist. Und dass wir hier aktuell in einem politischen Klima sind, in dem Fußball definitiv politisch ist. Und ich fand es extrem faszinierend zu sehen, wie in diesem Kontext klare Mehrheiten innerhalb dieser Ultragruppen da waren, die halt gesagt haben, nein, wir gucken nicht weg, was um uns herum passiert, sondern wir machen mit. Und wenn man sich die Geschichte dann so ein bisschen anguckt, ne, also 2011, das ganze Jahr über, klar, die haben eine Rolle gespielt, aber keine extrem aktive, nicht mega krass im Vordergrund, sondern irgendwie haben so ein bisschen ihr Ding gemacht, aber haben auch irgendwie aufgepasst, dass sie sich eben nicht in dieses gefährliche politische Spiel zu sehr einlassen und zu sehr einmischen. Und dann kam eben Port Said und das hat einfach eben, war so ein Umschlagspunkt, in dem dann eben die Ultras danach auch anders aufgetreten sind, weil im Prinzip der Slogan der ägyptischen Revolution, Aishwarya Adalat Gamaya, auf ägyptischem Arabisch, das hat halt Brot, Freiheit und soziale Gerechtigkeit. Und Gespräche, die ich mit Ultras hatte 2014, 2015, gingen eher so ein bisschen auch in die Richtung, die gesagt haben, naja, also wie sagt man, die genauen, wie das genau formuliert, weiß ich nicht mehr, aber die Message, die darüber kam, war so ein bisschen, naja, also eine der Hauptforderungen war eben Freiheit. Also wir wollen irgendwie unsere eigene Entscheidung treffen können. Wir kämpfen hier für politische Freiheiten. Und im Prinzip haben wir als Ultragruppen auch in den Stadien ja für unsere Freiheiten gekämpft. Die Freiheit, unsere Fangesänge zu machen, unsere Transfis aufzuhängen, ohne dass das Innenministerium unsere Mitglieder verhaftet und verhindert, dass wir hier eine Fankulturszene aufbauen. Also im Prinzip hat man dann einfach gesehen, es gab eine Überschneidung zwischen den Interessen auch der Ultragruppen in den Stadien und eben im Allgemeinen auf Ägyptens Straßen. Und Fußball ist auch anders organisiert worden in Ägypten bis 2017, 18. In dem Kontext, dass das Ganze nicht so durchkapitalisiert war wie in Europa, sondern klar, da waren auch Geldmacherei, hat auch immer eine Rolle gespielt im ägyptischen Fußball, aber nicht zu dem, aber es hat anders funktioniert. Also Eintritt zu Spiel zum Beispiel war oft frei. Man konnte einfach irgendwie in die Stadien marschieren. Also es ging bei den Aktivitäten der Ultras zuvor erst um Freiheit auf den Rängen und später aber eben auch um mehr. Und das ist das, was mich da sehr interessiert hat dran und was ich da sehr beeindruckend fand, dass sich diese Gruppen, die, wenn man sich so soziale Klassen anguckt, extrem heterogen waren, dass diese Gruppen geschafft haben, sich politisch zu positionieren und dann eben nicht wegzugucken von politischen und gesellschaftlichen Ereignissen in ihrem Land. Etwas, das, wo ich jetzt, wenn ich mich in Europa umgucke, also ich finde es sehr extrem frustrierend zu sehen, wie irgendwie in Ultragruppen, es ist einfach oft, na, wir beschäftigen uns nicht mit Politik, wir beschäftigen uns nur mit Fußball. Und mit wenigen Ausnahmen sind politische Slogans, ja, Mangelware, werden ja auch angesehen als Fehler am Platze, wenn man sich anschaut, wie so Offizielle der UEFA oder der FIFA immer mal wieder Schlagzeilen machen mit Kommentaren, die halt sagen, naja, Fußball ist unpolitisch. Wo ich mir denke so, nee, Fußball ist extrem politisch.
Definitiv. Kommen wir mal, weil ich glaube, das ist, also du hast jetzt Port Said schon ein paar Mal fallen lassen und darum soll es ja auch irgendwie so ein Stück weit gehen in dieser Folge. Vielleicht kannst du mal dieses Ereignis historisch so ein bisschen einordnen und vielleicht genauer erklären, was genau da eigentlich passiert ist. Also wie gesagt, nicht jeder wird jetzt aus seinem Kopf heraus noch irgendwelche Erinnerungen daran haben.
Na, wie angedeutet schon, im Prinzip waren die Ultragruppen so ein bisschen vorgewarnt, weil es gab ein anderes Spiel vorher, ein paar Wochen vorher, das, wie gesagt, so ein bisschen beschrieben wurde als so eine Art Rehearsal, als so eine Art Probe. Innenministerium, also wo irgendwie auch schon Spieler, Fans.
Kannst du das vielleicht, also was mir, darfst du den Kontext noch so ein bisschen dazu erzählen, weil ne, mir ist schon klar, was du jetzt, woraufhin du hinaus möchtest,
ja.
Aber ich glaube, für mich fehlt, ich habe viele Artikel jetzt dazu gelesen, aber was in den Artikeln so grundsätzlich so ein bisschen für mich gefehlt hat an Kontext, ist ja auch, du sagst, es gab schon wie eine Art Generalprobe davor. Vielleicht musst du kurz erzählen, was mit der Revolution 2011 und vor allem dem Ende der Revolution überhaupt in Ägypten passiert ist, damit man das vielleicht besser nachvollziehen kann.
Im Prinzip, wenn wir uns angucken, wo Ägypten politisch stand am 1. Februar 2012, dann muss man verstehen, wie diese Revolution abgelaufen ist. Hosni Mubarak war Vizepräsident Ägyptens in den 70ern unter Sadat und ist Präsident geworden Anfang der 80er. Der war also 30 Jahre lang an der Macht im Land. Und Ägypten unter Mubarak war bekannt für seine Polizeikräfte. Also es war ein Polizeistaat und es war eine Mischung aus Polizeistaat und autoritärem, vom Militär regierten Diktatur. Durch die Revolution 2011 und den Sturz Mubaraks, damals hat im Prinzip die Armee die Macht übernommen, Mubarak abgesetzt und dann den Verteidigungsminister als de facto Staatschef eingesetzt, Tantawi. Und in diesem gesamten Jahr 2011 gingen aber die Proteste weiter. Die normale Polizei hat sich ein bisschen zurückgezogen und die einzige Polizei, die weiterhin stark auf den Straßen vertreten war, war die Riot Police, die Hundertschaften, die sich immer wieder mit Demonstranten angelegt haben. Und also es gab im Jahresverlauf 2011 immer wieder Fälle, in denen dann die Polizei und dann in mindestens einem Fall auch die Armee mit Gewalt gegen Proteste vorgegangen ist und die Folge waren Dutzende Tote. Es gab das Mohammed Mahmoud Massaker. Mohammed Mahmoud ist eine Straße, die vom Tahrirplatz abführt und da gab es im November 2011 5 Tage lang Zusammenstöße zwischen Demonstranten und der Polizei. 50 Demonstranten sind gestorben in der Zeit, unter anderem auch einer, der zu den Ultras gehörte. Und genau, und es war aber die Zeit, in dieser Übergangsperiode haben dann die Mächtigen, also die Armee versucht, das Ganze zu kanalisieren und haben Wahlen organisiert. Aber man hatte trotzdem machtpolitisch eine Situation, in der das Innenministerium im Prinzip an Macht verloren und sowieso einen extrem schlechten Ruf genossen hat. Und nachdem Khaled Daid in Alexandria von der Polizei ermordet wurde, zu Tode gefoltert wurde, und ne, das war dann der Ausgangspunkt der Revolution, war dann auch nochmal klar, dass sozusagen Polizeigewalt der letzte Tropfen im Glas war und das fast zum Überlaufen gebracht hat. Und in dem Kontext sehen wir dann irgendwie natürlich, dass das Regime unter Tantawi halt Verantwortliche sucht, welche Gruppen hier im Land haben dafür gesorgt, dass sozusagen die alte Ordnung gestürzt wurde. Und jetzt vielleicht ein kleiner Griff nach vorne. Das Sisi-Regime ab 2013 hat 3, let's say, gesellschaftliche Gruppen als stärkste Gefahr für seinen Putsch und für seine Machtabsicherung gesehen. 3 Gruppen. Die Muslimbrüder als politisch organisierte Kraft, die es geschafft haben, 2011 und 2012 Wahlen zu gewinnen, gut organisiert waren, aber auch eine Geschichte hatten, in der sie immer wieder mit dem Militär zusammengearbeitet hatten, aber sie galten als eine Gruppe, die man jetzt nutzen kann, um sozusagen diesen Putsch durchzuführen. Und genau, aber sie galten als gut organisierte oder waren eine gut organisierte Organisation, die eben in der Lage war, das Regime auch herauszufordern. Muslimbrüder, politisch, Nummer 1. Zweite, unabhängige Gewerkschaften. Es gibt in Ägypten einen staatlich kontrollierten Gewerkschaftssachverband und staatlich kontrollierte Gewerkschaften, die natürlich sehr zahm agieren. Aber es haben sich in den 2000ern durch vor allem die Proteste in den Textilfabriken in Mahalla al-Kubra im Nildelta gab es eben Rückenwind für die Gründung von unabhängigen Gewerkschaften, die abseits dieses staatlich kontrollierten Gewerkschaftsverbundes agiert haben und den Staat herausgefordert haben. Also Ziel Nummer 2 von Sisi waren die unabhängigen Gewerkschaften. Und Ziel Nummer 3 waren die Ultras, weil organisierte Kraft, die eben in der Lage ist oder in der Lage war, das Innenministerium auf der Straße herauszufordern. Also wir haben hier sozusagen so 3 Gruppen, die alle in irgendeiner Form von zentralen staatlichen Institutionen als Gefahr wahrgenommen wurden. Und in dem Kontext ist dann Port Said passiert. Und natürlich ist es nicht offen passiert, weil in der Zeit konnte das Innenministerium nicht offen auf die Ultras einprügeln. Das ging nicht. Also hat man sozusagen ein Spiel gewählt und einen Verein gewählt, bei dem irgendwie klar ist, dass die Polizei jetzt zwar eine Rolle spielt, aber eben nicht an vorderster Front. Und die Frage am Ende ist dann, und das ist alles, ne, es ist alles ein bisschen Spekulation, aber eben auch, welche Rolle haben eigentlich die Al-Masri-Fans hier gespielt? Wie nah standen oder stehen Verein und Fanszene wirklich dem Regime und der Polizei? In welcher Form sind hier einfach nur Fanrivalitäten ausgenutzt worden vom Staat? Also es gibt eine Menge offene Fragen bis heute. Aber klar ist eben, es gab dieses Ereignis. 72 Ultra-Fans von Ahli sind bei dem Ereignis gestorben. Die Polizei hat klar angehalten. Die Polizei hat Waffen ausgehändigt. Und ich meine, klar, die Fragen bleiben auch offen. Sind die Stadiontore zufällig geschlossen gewesen oder waren sie mit Absicht geschlossen? Wer weiß. Das sind Fragen, die nie abschließend beantwortet werden konnten und die eben auch dazu geführt haben, dass das Port Said-Massaker weiterhin als Trauma wahrgenommen wird in Ägypten.
Jetzt hast du vor uns aber schon fallen lassen, bei den Protesten gab es eine gewisse Wertschätzung der Ultras. Das ist ja etwas, ne? Also wenn hier heutzutage gibt es eher weniger Wertschätzung gegenüber den Ultras. Wie würdest du sagen, wie war das dann damals in dieser Situation? Also ne? War das dann so, dass die Bevölkerung da eine gewisse Sympathie für hatte? Das ist ja dann, hieß ja dann eigentlich, dass wenn der Staat gegen sie vorgeht, sich ja eigentlich selber sozusagen das Image zerstört. Also ne? Dass man dann in die Kritik gerät, also leicht in die Kritik gerät. Ich meine, ne, da wären Ultras ja kein leichtes Opfer sozusagen.
Nee, aber das kommt natürlich darauf an, wen man fragt. Ne? Also das ist ja, also A, haben wir auch einen Unterschied gehabt in Ägypten oder in Tunesien oder in Algerien. Wenn wir über die Ultras reden, in Europa haben wir Ultraverbände und wir haben immer das Bild von Fußballfans, die besoffen durch die Innenstädte marschieren und irgendwie Sachen kaputt machen. Also ne, vor allem irgendwie englische und holländische oder niederländische Fans, Fangruppen, die ja immer irgendwie einen gewissen Ruf genießen in vielen Ländern. Also so ein bisschen dieses stumpfe Draufhauen und besoffen sein. Das ist ja immer so ein Thema in Europa. Das ist in Ägypten ein bisschen was anderes gewesen. Aber du hast trotzdem natürlich weite Teile der Bevölkerung, die halt irgendwie so, ja, das sind Fußballfans, das sind irgendwie arme Kids aus den Vororten, die sollen mal hier nicht so eine Show machen und hier irgendwie den Verkehr blockieren. Natürlich hast du auch solche Stimmen. Aber alles, was in irgendeiner Form regimekritisch war in der Zeit, hat einfach irgendwie auch verstanden, durch die Aktivitäten der Ultras während der Revolution und nach dem 1. Februar 2012, also dem Massaker in Port Said, dass die ägyptischen Ultras hier eine andere Rolle spielen, dass es nicht einfach nur stumpfe Fußballfans sind, die sich nur um Fußball kümmern, sondern die eben auch eine gewisse politische Verantwortung auf sich nehmen, Risiken eingehen, dann zum Opfer werden und dann aber sozusagen nochmal repolitisiert werden und sich einfach viel aktiver der Revolution anschließen. Aber dadurch, dass sie sich dann eben revolutionären Gruppen angeschlossen haben und jenen, die eben weiterhin für Brot, Freiheit und soziale Gerechtigkeit mitgekämpft haben, ne, wenn man jetzt irgendwie Menschen fragt, die eher dem Regime und eher dem Narrativ, wir brauchen Stabilität, angehörten, die haben natürlich mit den Ultras ein Problem. Aber alle jene, die in irgendeiner Form regimekritisch unterwegs sind oder waren, da haben die Ultras durch ihre Art und Weise, wie sie auf den Straßen aufgetreten sind in 2011 und 2012, halt einen Denkprozess angeregt. Und ich habe mit vielen Menschen gesprochen in diesen ganzen Jahren, die mit Fußball nicht viel am Hut haben oder die dieser Ultraszene sehr skeptisch gegenüberstanden, aber dann eben so gesehen haben, naja, nee, das sind nicht einfach nur stumpfe Hooligans, sondern das sind organisierte Gruppen, die für ihre Prinzipien auf den Rängen kämpfen und die sich auch nicht nur stumpf mit der Polizei prügeln, sondern die sich nur dann mit der Polizei anlegen, wenn nötig. Also man hat da so durchaus gesehen, dass dieses politische Engagement der Ultras auch dazu geführt hat, dass eine Menge Menschen ihre Meinung über die organisierte Fußballszene durchaus geändert haben.
Was mir bei der Vorbereitung zu dieser Sendung aufgefallen ist, es ist ja so, ich hatte das in meiner Erinnerung schon so abgespeichert, dass es in Deutschland eher so als eine Meldung rüberkam, die aber ziemlich kontextlos kam. Und auch bei der Berichterstattung, die ich dann so gefunden habe jetzt zum Nachhinein, also in der Vorbereitung zu dieser Sendung, war ganz oft, das war recht relativ kontextlos, wurden die Ereignisse berichtet. Vielleicht kannst du das eben, oder deswegen habe ich dich ja eingeladen, damit du uns mal ein bisschen Kontext gibst für diese ganze Geschichte. Dieses Ereignis hat stattgefunden und du hast ja schon gesagt, das hat Auswirkungen gehabt. Wenn man hier in Deutschland die Berichterstattung mitgekriegt hat, war es halt so, okay, da gab es Randale beim Fußballspiel und Ende, Punkt. Kannst du vielleicht ein bisschen dazu erzählen, was das für ein traumatischer Bruch für die ägyptische Ultraszene war und warum man sofort wusste, dass es eben irgendwie eine Art Rache des Staates war an den Ultras?
Naja, ich habe ja vorhin schon kurz versucht, ein bisschen zu sagen, was merkwürdig lief in der Vorbereitung zu dem Spiel und während des Spiels. Hat alles so Sachen, wo Leute hinterher gesagt haben, dass wir, also alle wussten irgendwie, irgendwas ist hier nicht in Ordnung, irgendwas ist hier am Gange. Da kann ich mich jetzt auch, das ist so lange her, ich kann mich jetzt an gewisse Details auch nicht mehr erinnern, aber es gab irgendwie merkwürdige Formen des Transports. Also Port Said ist von Kairo ungefähr, kommt drauf an, welchen Zug man nimmt, vier Stunden mit dem Zug entfernt. Das ist eine alte Zugverbindung, es ist nicht so viele Kilometer, aber die Zugverbindung war alt und Züge fahren langsam, also eine 3-4-stündige Zugverbindung. Und irgendwie sind da so Sachen gelaufen, wie dass Züge voller Ahli-Ultras in Ismailia aussteigen mussten. Also irgendwie komische Präsenz von Polizei auf dem Weg, zivile Polizeikräfte viel mehr als sonst. Also es gab so Anzeichen, die so ein bisschen so, was ist hier los? Irgendwie ist hier das Setting anders als erwartet. Und dann aber eben, dass man von Anfang an gesehen hat, die Al-Mazidi-Fans waren extrem unruhig, extrem aggressiv, viel aggressiver als sonst. Und dann eben das merkwürdige Verhalten der Polizei, die eben sich am Rande gehalten haben und nicht versucht haben, das Stürmen des Weltspielfeldes von den Al-Mazidi-Fans zu verhindern, sondern ganz im Gegenteil, die eben Al-Mazidi-Fans Schlagstöcke in die Hand gedrückt haben. Und sozusagen da, also es ist alles, sozusagen, der von dokumentiert worden.
Kann ich da ganz kurz reinspringen? Weil das hast du vor uns schon erwähnt und da hat bei mir sofort die Frage aufgeploppt, was ist mit diesen Al-Masri-Fans? Also sind die anders unterwegs wie die anderen Ultras des Landes? Haben die eine andere Position bei den Revolutionen gehabt? Also kannst du da vielleicht noch ein bisschen den Blick drauf werfen? Weil das, ne? Also ich kann nachvollziehen, dass man ja, ne, Rivalität gibt und mancher möchte das auch gewalttätig ausleben, aber in dieser Art, in dieser Form und dann noch mit der Sicherheitspolizei zusammen, das ist ja schon eigentlich ein Ding, was für Ultras gar nicht geht. Kannst du da vielleicht mal erklären, was bei denen so los ist?
Naja, aber wie ich auch versucht habe zu sagen vorhin, die Ultragruppen oder die Fanszene Port Saids galt als regimenah und vor allem Clubführung. Da muss man auch nochmal, also als Background dafür, ist vielleicht so ein kurzer Ausflug in Richtung, was ist eigentlich ägyptische Fanszene im Allgemeinen? Mhm. Und wie funktioniert ägyptischer Profifußball? Wenn wir uns anschauen, die ägyptische Premier League, also die erste ägyptische Liga und die zweite Liga, 18 Vereine jeweils. In Ägypten gibt es eigentlich nur 6 Vereine, die eine Fanbase haben. Alle anderen Vereine sind Fußballvereine, die gehören dem Militär. Und der Verein heißt auch so. Es gibt einen Polizeiverein von Innenministerium. Es gibt Fußballvereine von staatlichen Unternehmen, von staatlichen Firmen. Petrojet zum Beispiel ist eine Ölfirma. Das ist eine staatliche, ich glaube heute nicht mehr staatlich, sondern teilweise privatisiert. Aber das ist eine Ölfirma. Das ist eine Energiefirma. Und die hat einen Fußballverein. Und es gibt eigentlich nur 6 Vereine im Land, die eine Fanbase haben. Ahli, Zamalek, Mahalla al-Kubra, Etihad Iskandereya, Alexandria, Port Said und Ismailia. Nur diese 6 Vereine haben eine wirkliche Fanbase. Ein paar andere haben eine kleine Fanbase, aber eben keine große. Das heißt, in dem Kontext muss man auch nochmal verstehen, so ägyptische Fußballvereine zum Großteil gehören einfach einem Unternehmen und haben keine Fans. Ich war bei einem Spiel, bei dem ersten Spiel, das zugelassen wurde für Fans 2018, zwischen Zamalek und einem dieser Teams. Ich weiß gar nicht mehr, wer das war. Ich glaube, das war sogar Petrojet. Bin mir nicht ganz sicher gerade. Und bei dem Spiel sieht man halt irgendwie, keine Ahnung, 2.000-3.000 Zamalek-Fans, die auch da ihr Team anfeuern und die das machen, was Fußballfans machen. Und auf der anderen Tribünenseite saßen 200 Angestellte von dem Unternehmen, gegen das Zamalek gespielt hat, in irgendwie einem T-Shirt, das denen in die Hand gedrückt wurde, und haben auf ihren Handys rumgespielt. Also das war sozusagen eine Arbeitsschicht für die. Also hier geht man zum Stadion und unterstützt mal, also, ne, weil an Fußball Geld dran und Prestige. Und es ist auch so eine Art, es ist die Art und Weise, wie auch eine Firma sozusagen Werbung macht, ne? Also für das eigene Unternehmen. Man hat halt einen Fußballverein. Ist ja auch, sieht man ja auch in Europa hier, dass es Vereine gibt, die hängen an einem Unternehmen dran. Bayer 04 Leverkusen. Also das, ne, da haben wir auch so ein bisschen so einen Hintergrund, wo es einfach hier und da eben Unternehmen gibt, die einen Fußballclub betreiben. Und in Ägypten ist es allerdings sehr extrem. Also wie gesagt, 6 Vereine, das ist aber auch das Narrativ von Jahren. Ich weiß nicht, ob sich da inzwischen ein bisschen was getan hat. Zum Beispiel gibt es eigentlich in Alexandria 2 Teams, die beide irgendwie auch eine Fanbase haben. Von daher kam ich jetzt auf 7. Aber wie gesagt, der Großteil der Vereine hat keine Fanbase. Und die anderen Vereine haben aber auch alle irgendwie sind alle irgendwie mit irgendwas verbandelt. Ne, Ahli hat einen krassen nationalistischen Hintergrund, einen antikolonialen Hintergrund. Zamaliks Hintergrund ist im Prinzip war das der Verein der britischen Kolonisatoren, der auch immer wieder Leute in seiner Führungsriege hatte, also Zamalek, die absolut auf Regimelinie waren, absolut krass das Regime von Spiti unterstützt haben und auch immer noch unterstützen. Genau, und dann haben wir eben das damalige Sitting al-Masri, dem Verein, dem eben nachgesagt wurde, dass er extrem enge Verbindungen zum Innenministerium hat. Und das ist ein bisschen der Kontext hier. Und wie gesagt, ich habe das Ganze verfolgt für Jahre, aber bin auch jetzt nicht so ein Experte, dass ich jetzt hier genau sagen kann, wie waren die Verbindungen zwischen al-Masri und dem Staat damals. Aber nicht, es ist kein Zufall, dass sozusagen die Ahli-Ultras diejenigen waren, die am aktivsten an der Revolution teilgenommen haben, während zum Beispiel die Zamalek-Ultras erst ein bisschen später aktiv wurden und sich auch mehr eingebracht haben. Aber das hängt zum Beispiel auch zusammen mit dem Port Said-Massaker. Zamalek-Fans waren nicht betroffen, aber es gab sozusagen so eine Art Verbrüderung, Verschwesterung zwischen diesen beiden Ultragruppen. Also zwischen den Ultragruppen von 2 Kairoer Teams, die sozusagen die Erzfeinde sind, die politisch, historisch Erzfeinde sind, weil die einen repräsentieren das nationalistische, unabhängige Ägypten und die anderen repräsentieren die britische Kolonialherrschaft oder das britische Protektorat und hängen mit denen extrem eng zusammen. Ne, also das sozusagen das Massaker dann dazu geführt hat, dass die beiden Kairoer Vereine und deren Fans gehen extrem eng zusammengerückt sind. Aber al-Masri stand da eher auf der anderen Seite des Trumps. Und das ist sozusagen so ein bisschen der Kontext, in dem dieses Massaker eben auch stattfand. Und warum dann eventuell auch einfach das Innenministerium versucht hat, Port Said und seine Anhängerschaft da einzuspannen und effektiv zu benutzen, um sich an den Ahli-Ultra zu rächen.
Okay. Danke für diesen Exkurs. Viele Fans vertrauen ja der offiziellen Erklärung. Warum richtet sich der Blick so stark auf Polizei, Sicherheitsapparat und Staat? Also, ne? Gibt's keine anderen, also würde man jetzt werteneutral da dran gehen, gibt's keine anderen Gründe, Möglichkeiten, Erklärungsversuche, die man heranziehen könnte?
Keine Ahnung.
Also nein. Dann würde ich die Frage anders stellen. Vielleicht hilft das oder vielleicht ist das besser. Welche offenen Fragen oder Deutungen blieben nach Port Said im Raum?
Du meinst in Fragen der Verantwortung für das Massaker?
Genau.
Da ging es vor allem erstmal um war es der Verein al-Masri oder war es die Polizei? Das ist so eine Frage, die irgendwie sehr, sehr dominant war am Anfang und die lange in der ägyptischen Öffentlichkeit diskutiert wurde. Aber am Ende, was hat geholfen hat, was dem Regime geholfen hat, das ganze Thema relativ schnell abzuhaken, war halt quasi, dass die Ultras als Chaos-Kids, gewaltbereit etc. pp. Beschrieben wurden von den Staatsmedien und von den nun mit dem Regime alliierten Privatmedien. Das heißt, es gab eine heftige Kampagne gegen die Ultras, um sozusagen dieses Thema auch schnell unter den Teppich zu kehren. Und die Ereignisse von 2015 haben dem Ganzen sozusagen nochmal Auftrieb gegeben und das Ganze nochmal untermauert und dann eben auch dafür gesorgt, dass es eben auch einfach gesellschaftliche Unterstützung dafür gab, Fußball viel stärker zu reglementieren, eine Versicherheitlichung voranzutreiben und viel, viel, viel mehr Kontrolle über die Stadien auch zu üben. Und ägyptische Stadien sind jahrelang verkommen zu einer Propagandabühne danach. Ne? Also, und es war hier klar, dem Regime geht es darum, eben auch jetzt Sport zu benutzen, um eigene politische Ziele voranzutreiben. Und einem war auch immer noch klar von der staatlichen Perspektive, dass die Jugend natürlich irgendwie einen Platz braucht, wo man sich ein bisschen austobt und dass das aber ein Gefahrenpotenzial hat, das um jeden Preis unter Kontrolle zu bringen ist.
Hm. Wie wurde Pozzaid anschließend erinnert? Also gibt es eine Erinnerungskultur, was das angeht? Also in den Kurven kann man ja leider nicht sagen, denn wenn ich mich nicht täusche, also wenn ich mich nicht ganz falsch informiert habe, sind ja die Ultras verboten. Und teilweise ja auch die Stadien irgendwie leer. Also da ist es ja scheinbar grundsätzlich verboten, Fußballspiele zu besuchen. Also von daher, nimm uns mit, wie sieht Erinnerungskultur in der Hinsicht aus?
Der zentrale Aspekt dieser Erinnerungskultur ist dann im Prinzip das Darstellen online und offline von gewissen Slogans. Und sehr, sehr zentral sind zwei oder später drei Zahlen. 72, 74 und 94. 72 ist eine Zahl, die eben, also auf diesen, ne, sieht man online, hat man das immer viel gesehen, in Profilen, in Social-Media-Profilen von Menschen oder Gruppen, bei Protesten auf Fahnen, Graffitis, überall konnte man sehen, 72, 72, 72. 72 ist ein Verweis auf die 72 gestorbenen Ahli-Ultra-Fans, die das Pozzaid-Massaker nicht überlebt haben. 74 ist eine Referenz zu, dass in diesem gesamten revolutionären Kontext 74 Mitglieder der Ultras gestorben sind. 72 waren eben diejenigen, die in Pozzaid gestorben sind. Einer ist gestorben bei den Ausschreitungen im November 2011 in der Mohammed-Mahmoud-Straße. Also diese 5 Tage andauernden Clashes zwischen der Polizei und Protestanten. Und dann gibt es noch eine, eine fehlende Person. Da weiß ich nicht genau, wo die herkommt, aber das könnte jemand sein, der dann 2012 bei Demos gestorben ist, dem auch nachgesagt wurde, dass er Mitglied der Ultras war. Also das sind die 72 und die 74, die überall einfach omnipräsent war für Jahre. Und ne, weil es das ja auch relativ einfach sprayen lässt, konnte man das einfach auch immer wieder noch jahrelang im öffentlichen Raum in Ägypten sehen. Und die Zahl 94 ist dann eine Referenz auf die 72 Toten Ahli-Ultras von 2012 und die 22 Toten Zamalek-Ultras von 2015. Und ich glaube, da hat man dann quasi diese anderen beiden Einzelpersonen nicht mit reingemacht und also nicht 96 draus gemacht, sondern 94, weil man eben gesagt hat, okay, hier ging es einfach um die Gewalt, staatliche Gewalt gegen die Ultraszene, die sich direkt gegen die Ultraszene gerichtet hat und eben kulminierte in diesen zwei Ereignissen, das Pozzaid-Massaker von 2012 und die Massenpanik vor einem Spiel in Kairo zwischen Zamalek und einem anderen Team, bei dem vor Spielbeginn 22 Menschen getötet wurden und eben in dieser Massenpanik starben. Und diese Zahlen waren einfach massiv präsent, immer wieder und irgendwie, wir dürfen nicht vergessen. Also das war schon beeindruckend, wie lange und wie breit sozusagen auch diese Slogans waren, die einfach immer wieder an diese beiden Ereignisse erinnert haben und auch heute noch erinnern.
Hm. Kannst du ganz kurz noch zu Zamalek was sagen, weil das haben wir jetzt ganz oft erwähnt, aber wir sind da gar nicht wirklich drauf eingegangen. Also was ich verstanden habe in der Recherche ist, eigentlich ist es so, als ägyptischer Fußballfan, wenn du nicht auf der Tribüne sitzen willst, dann bezahlst du im Grunde keinen Eintritt. Dann kannst du eigentlich das Fußballspiel besuchen gehen. In dem Fall.
Das war früher. Also ich war bei Spielen, wo man einfach so reinlaufen konnte. Das war auch nicht immer so bei allen Spielen, aber bei einigen Spielen war das so.
Und die Fans waren halt bei Zeiten da, standen dann in diesem Eingangsbereich, der eigentlich eher, also das sieht ja aus, also ne, das ist ja komplett vergittert gewesen. Also das war ja jetzt auch kein Eingangsbereich, wie man das aus deutschen Stadien kennt.
Du sprichst über den 2015, über das Ereignis 2015. Das war ticketed, da gab es Tickets.
Aber da hat der Präsident aber auch eine ganz kuriose Rolle bei dieser Ticketing-Nummer,
genau,
ne?
Ganz genau. Da kann ich mich auch an die ganzen kleinen Details nicht mehr erinnern, aber irgendwie sind da Tickets auf den Markt geworfen worden und dann irgendwie doch nicht. Also irgendwie aber Murtada Mansour, der damalige Präsident von Zamalek, war einfach eine Figur, der erinnert mich immer so ein bisschen auch an Trump, weil er einfach, der hat so Sachen gesagt in meiner Öffentlichkeit, die einfach so absurd waren. der Typ, also der Typ war, ist nicht umsonst irgendwie eine, bekannt als Bibi, als so eine streitbare Person, bisschen bizarre Äußerungen und einfach hardcore pro Regime und hardcore anti-unabhängiger Fanszene, dass es nicht überraschend ist, dass der da in irgendeiner Form dann eine Rolle gespielt hat bei den ganzen Diskussionen darüber, was denn wirklich 2015 bei diesem Ereignis passiert ist. Denn damals, ich meine, so die Faktenlage war ein bisschen, die Liga war auf Eis gelegt, die Spiele gingen weiter, aber es gab keine Zuschauerschaft. Und dann wurden erstmals wieder Zuschauer zu einem Spiel in Kairo zugelassen. Also die haben dann auch teilweise Sachen gemacht, dass sie die Spiele in Kairo nicht in Kairo haben austragen lassen zwischen den Kairoer Clubs oder wenn Kairoer Clubs gespielt haben, sondern sie haben die Spiele irgendwie in Städte 400, 500, 600 Kilometer im Süden verlegt, haben dann die Teams dahin gekarrt und so ein paar Busse mit Fans, aber halt irgendwie ganz, ganz wenig. Also man hat quasi Fußballspiele als Gefahr wahrgenommen und dann eben versucht sozusagen das Publikum fernzuhalten. Und dann hat man wieder erlaubt, dass Publikum dieses Spiel bei diesem Spiel mitmachen darf. Und man hat Tickets verkauft und hat dann aber bei diesem Spiel nur einen Eingang aufgemacht oder nur einen Eingang bereitgestellt, obwohl ganz viele andere Eingänge, man hätte auch andere Eingänge benutzen können, hat man aber nicht gemacht. Und hat diese Gitter aufgestellt, wo auch wiederum Leute gesagt hinterher, das war mega merkwürdig, warum, normalerweise machen die halt nicht alle Tore auf, aber die machen halt ein paar Tore auf. Hier war nur ein Tor auf. Dann waren diese Gerüste aufgebaut, wo man wie so Vieh in so eine Richtung getrieben wird und dann auch nicht mehr rauskommt. Und dann gab es eben die Diskussion darüber, haben die Ultras oder haben die Fans sich darüber beschwert, dass sie nicht reingelassen werden? Oder hat die Polizei zuerst angefangen und Tränengas in die Menge geschossen und dann eben aktiv sozusagen eine Massenpanik aufgelöst? Da gab es halt auch eben diese Diskussion darüber, wer hat hier gerade quasi angefangen. Die Diskussion kennen wir ja auch aus dem europäischen Kontext, wo dann irgendwie, wenn es dann Zusammenschlüsse zwischen Polizei und Ultras gibt, wo dann irgendwie gesagt wird, ah ja, die Ultras haben mit Flaschen geworfen. Und dann sagen die Ultras, ja, nee, die Polizei hat zwei Leute von uns verprügelt und dann haben wir halt Flaschen geworfen. Ne, also so ein bisschen, wer hat hier angefangen? Und die Diskussion gab es damals eben auch, wo der Staat gesagt hat, die haben angefangen und die Ultras haben gesagt, ja, nee, wir haben nichts gemacht, wir wollten halt ins Stadion und haben wir halt brav gewartet und dann haben die halt mit Tränengasgranaten auf uns geschossen und dann gab es eine Massenpanik. Genau, und bei dieser Massenpanik sind eben 22 Samalek-Fans getötet worden.
Mhm. Ich habe gelesen in einem Text, dass das ja nicht nur Tränengas war, sondern dass sie da ja auch mit Schrotmunition rumgeschossen haben und das auch nicht jetzt irgendwie auf die Füße gehalten. Also, ne? Ist das ein normales Vorgehen im Ägypten? Also, ne, wenn man irgendwie in Auseinandersetzung mit der ägyptischen Polizei gerät als Gruppe?
Das war immer mal wieder was aufgetaucht ist, hat aber zum Beispiel auch immer wieder dafür gesorgt, also dass man so ein bisschen sehen konnte, wie agiert die Polizei gerade. In gewissen Demo-Momenten ist immer nur Tränengas eingesetzt worden und dann mal hier und da gab es dann immer wieder Fälle, wo bei Demos sozusagen Tränengasgranaten eben nicht in die Luft geschossen wurden, sondern halt auf Augenhöhe. Also man, ne, dann waren auch Menschen gezielt damit. Und es sind Menschen gestorben, weil sie Tränengasgranaten ins Gesicht bekommen haben. Und dann gab es zum Beispiel den Clan Knacks oder den Clan Bruch, wo nach dem Putsch im Juli 2013 von dem Moment an wurde scharfe Munition benutzt auf Demo. Ne, also vorher in dieser ganzen Übergangsphase, als die Muslimbrüder für ein Jahr an der Macht waren, also nee, nach der Revolution das ganze Jahr 2011 und die erste Jahreszeit 2012, eigentlich keine scharfe Munition, aber Tränengas ins Gesicht, ab und zu mal Schrotmunition und dann eigentlich keine Schrotmunition mehr, sondern wirklich nur noch Tränengas konsequent während dieser Phase, in der die Muslimbrüder an der Macht waren, Mitte 2012, Mitte 2013. Und dann ab dem Putsch ganz klar für irgendwie ungefähr ein Jahr bei jeder Demo scharfe Munition. Also scharfe Munition, Scharfschützen auf den Dächern und immer wieder Berichte über Leute, die mit Headshot getötet wurden. Also da hat man ganz klar gesehen, sagen wo, aber hier rede ich allgemein über Proteste. Ja, ja. Ich kann mich nicht mehr erinnern, dass es Berichte über Schrotmunition bei dem 2015-Ereignis mit den Samalek-Fans gab. Daran kann ich mich nicht erinnern. Aber mag auch passiert sein, ist möglich, aber ich glaube eher nicht. Ich glaube, das war wirklich, also weil es war ein Thema, wo und war ein Moment, wo das Regime zwar fest im Sattel saß. Aber Schrotmunition ist dann schon nochmal irgendwie ein anderes Level. Und ich, ja, keine Ahnung. Mag möglich sein, aber ich kann es nicht bestätigen.
Wer tiefer einsteigen will, dem sei eh empfohlen, in die Shownotes zu schauen. Ich habe da, glaube ich, 10, 15 Artikel, alle internationale Presse, bis auf Sofian sein, der deutschsprachig ist, sind alle anderen internationale Presse, aber durchaus sehr, sehr lesenswert. Da könnt ihr euch noch wesentlich tiefer mit reinnörden in das Thema. Würde mich interessieren, du hast eben ja schon diesen einen Vereinsbesitzer angesprochen. Dann haben wir darüber gesprochen, Fußball ist eben nie nur Fußball. Haben die Vereinsbesitzer oder diese Organisation, die hinter diesen Vereinen stehen, mal irgendwann Stellung bezogen für die Ultras und haben gesagt, das, was hier passiert, das geht so definitiv nicht? Also, oder ist das dann alles regimetreu?
Ach, Lee, ist ein bisschen komplizierter Fall, weil da gab es durchaus im ganzen Revolutionskontext Kommentare, die durchaus und auch ein Verhalten der Clubführung, das durchaus okay war. Aber nach dem Putsch hat sich das extrem schnell gewandelt und im Falle Ahli hat es ein bisschen gedauert, bis das Regime da quasi alle auf Linie gebracht hat. Aber ansonsten ist die Clubführung und die Art und Weise, wie sozusagen ägyptische Vereine geführt werden. Ich meine, also nochmal der Hinweis darauf, dass ein Großteil der ägyptischen Vereine im Prinzip das Eigentum von Ministerien oder von staatlichen oder privaten Unternehmen sind, die sowieso nicht wirklich mit einer Fanszene konfrontiert sind, sondern da irgendwie ein bisschen Management betreiben von ihrem Fußballverein und halt versuchen, irgendwie ihr Unternehmen zu bewerben. Und Zamalek ist ein krasser Fall, wo man einfach die Diskrepanz auch irgendwie gesehen hat zwischen auch einer Entwicklung der Fanszene und dann aber eben der extrem regimefreundlichen, dem extrem regimefreundlichen Agieren der Clubführung. Bei Ahli war es schwieriger, aber heute, das weiß auch jeder, wenn du dich in irgendeiner Form in Ägypten gegen das herrschende Regime stellst, egal in welcher Position du bist, egal wie reich du bist, dann hast du Probleme. Und zwar ernsthafte Probleme. Das heißt natürlich irgendwie, dass alles, was in irgendeiner Form in Ägypten ganz normal arbeiten möchte, Geld verdienen möchte, leben möchte, die Leute, wenn sie nicht müssen, wenn sie aus sozialen, sozioökonomischen Gründen nicht gezwungen sind, auf die Straße zu gehen und was zu sagen und irgendwie das Regime zu kritisieren, dann machen wir das. In Ägypten in den Händen der Polizei zu landen, ist kein Vergnügen.
Guter Punkt, dass du das noch ansprichst. Ich meine, was gelesen zu haben, für den einen oder anderen Ultra hatten diese ganzen Geschichten ja auch Konsequenzen. Kannst du darüber noch was erzählen?
Ja, die Ultras wurden nach dem Ereignis mit Zamalek, mit den 22 Toten 2015 vor dem Stadion in Kairo, es liefen Prozesse gegen die Ultras und gegen Mitglieder der Ultras in verschiedenen Prozessen. Und in einem Prozess, ich glaube, das war auch noch 2015, vielleicht 2016, sind die Ultragruppen als terroristische Organisationen eingestuft worden von der ägyptischen Justiz. Eine Justiz, die staatlich kontrolliert ist. Ne, also das war so ein bisschen das Branding, was immer jenen politisch aktiven Gruppen gegeben wurde, wenn klar war, das Regime will die ausschalten. Und dass hier klar war, dass hier eine Gleichsetzung stattfindet zwischen Terrorismus und Ultra-Fanszene, war irgendwie klar, wir sind auf der Abschlussliste. Und dann gab es ja eben diese öffentliche Auflösungsgeschichte der Ultras, die dann kurz darauf reagiert haben und eben gesagt haben, wir lösen uns jetzt offiziell auf. Also beide Ultra-Verbände die Ultra-Verbände von Ahli und von Zamalek haben sich dann offiziell aufgelöst. Es gab ein Video, das online gestellt wurde, wo irgendwie die Ultra-Fahne verbrannt wurde und so, also als ein symbolisches Ding, so hier, wir, uns gibt's nicht mehr. Aber trotzdem hat es eben individuelle Mitglieder der Ultras, die in Gerichtsprozessen drin hingen und die dann auch verurteilt wurden. Und sozusagen wo bis heute ist nicht ganz klar, ob diese Auflösung, diese offizielle Auflösung der Ultras tatsächlich von Ultras durchgeführt wurde oder ob das sozusagen gestaged war, gefaked war. Ist alles nicht so ganz klar. Aber natürlich hattest du irgendwie eine Tendenz, dass man irgendwie auch gemerkt hat in den Ultragruppen, die Zeit der Konfrontation ist vorbei. Und wir müssen jetzt irgendwie gucken, dass wir Schadensbegrenzung machen und dass wir unsere Leute aus dem Knast kriegen, beziehungsweise, dass wir jetzt so agieren, dass die Urteile nicht so heftig ausfallen oder dass die Leute schnell begnadigt werden, wenn sie dann trotzdem zu Jahren Haft verurteilt wurden und so, um einfach irgendwie die Leute aus dem Knast zu bekommen. Genau.
Wenn man sich das jetzt so vorstellt, man hat damals diese Kurven gesehen, lebendige Kurven, die ja irgendwie auch Freiräume waren. Diese Freiräume sind weg. Wie muss man sich das vorstellen heute? Also, ne, ich kann es mir halt nicht vorstellen. Was heißt das für heute einen 17-, 18-, 19-, 20-Jährigen in Ägypten? Also, Gibt es noch irgendwo einen Raum, wo man einfach sein darf?
In der Fußballfanszene meinst du?
So, sowohl da als auch nur irgendwie in der Subkultur allgemein?
Bei dem Fußballthema muss man natürlich sagen, so okay, also das ganze System ist jetzt halt viel reglementierter. Die haben halt ja die Liga wieder gestartet und sowas und haben auch wieder Zuschauer zugelassen und so ein Kram. Also es ist alles ja wieder sozusagen in eine normalere Richtung orientiert worden, aber eben extrem kontrolliert. Also man kommt nur in die Stadien, wenn man sich vorher registriert. Man kommt nur in die Stadien, wenn man vorher halt ein Ticket kauft mit Namen und allem. Und ne, man muss quasi irgendwie über so Plattformen muss man sich, glaube ich, anmelden. Ich weiß nicht, inzwischen nochmal irgendwie, ist, glaube ich, nochmal reformiert worden, 2-3 Mal. Aber es lief irgendwie irgendwann dann so, dass man quasi registrieren musste auf so Websites mit irgendwie Daten und dann hat man sein Ticket bekommen und dann konnte man halt ins Stadion. Aber in den Stadien konnten die Ultras einfach nicht mehr aktiv werden, weil in so ein paar kleinen Fällen haben dann nochmal Ultras versucht, irgendwelche Choreografien zu machen und dann gab es halt hinterher direkt politische Repressalien mit dem Ergebnis, dass das so ein bisschen verschwunden ist. Was aber interessant ist, ist, dass in den letzten Jahren, und das ist jetzt eher eine jüngere Entwicklung, in den letzten, ich glaube, so 3 Jahren, das hat, glaube ich, so 22, 23 oder 23, 24 angefangen, dass Ultragruppen von ägyptischen Vereinen, also von den beiden Großen, Zamalek und Ahli, dass die bei Auswärtsspielen im Rahmen der afrikanischen Champions League, dass da plötzlich die Ultras wieder auftauchten und Choreo gemacht haben und politische Statements abgelassen haben und so. Also was man gesehen hat, ist sozusagen, dass ne, wie bei vielen anderen politischen Gruppen oder gesellschaftlich relevanten Gruppen, die in irgendeiner Form auch irgendwie politisch aktiv waren während der Revolution, hat man gemerkt, in Ägypten selber kannst du nichts mehr machen, aber im Ausland kannst du so ein bisschen was machen. Musst auch aufpassen, ne, weil wenn wir jetzt zum Beispiel über die klassische Menschenrechts- und Oppositionsszene reden, viele sind ins Exil gegangen, viele sind verhaftet worden, waren im Knast, sind dann ins Exil gegangen und viele haben dann eben aus anderen arabischen Ländern, aber auch aus Europa oder Nordamerika wieder angefangen, Aktivismus zu machen, also sich irgendwie politisch zu äußern, Interviews geben, Proteste organisieren und so weiter und so fort. Mit dann eben den Folgen, dass in gewissen Fällen ägyptische Polizeikräfte dann deine Familie, die ja noch in Ägypten ist, belästigen oder deinen Bruder verhaften oder solche Sachen machen. Mhm. Also das ist sozusagen so das grundsätzliche Prinzip, wie der ägyptische Repressionsapparat auch funktioniert. Und genau, und vor dem Hintergrund ist es dann nochmal interessant zu sehen, dass dann in den letzten Jahren eben auf Auswärtsspielen von Ahli oder Zamalek vor allem, ja, eben Ultras wieder in anderen Stadien auftauchten, in anderen afrikanischen Ländern, wenn Champions League-Spiele ausgetragen wurden.
Letzte Frage. Wie gesagt, als junger Mensch in Ägypten, wie lebt sich's da momentan? Also, wie stellst du dir das vor, wie Mensch da aktuell lebt? Wie kannst du uns das erklären? Also, ich stelle mir das ja irgendwie sehr beengend vor.
Da war gerade ein Haker drin, jetzt nur in den Stadien, Fußball oder?
Nee, allgemein als junger Mensch in Ägypten aktuell. Also ich stelle mir das halt, wie gesagt, sehr beengt vor, weil man hat ja keine Möglichkeit, sich auszuleben.
Nee, es ist extrem schwierig, aber es kommt halt darauf an, ob du Geld hast oder nicht. Ägypten ist ein Land mit ungefähr 100, 105, 106 Millionen Einwohnern und ein signifikanter Teil davon zählt als arm, als einkommensschwach. Und die Wirtschafts- und Sozialpolitik des Regimes ist katastrophal. Katastrophal in dem Sinne, dass das Land und dass diese Regierung nicht in der Lage ist und nicht willens ist, wirtschaftliche und sozioökonomische Entwicklung anzutreiben, die dafür sorgt, dass Menschen aus der Armut geholt werden, sondern das Gegenteil passiert. Das Land ist abhängig von ausländischen Krediten, ausländischen Investitionen. Der letzte Staatshaushalt, der veröffentlicht wurde vor ein paar Wochen, ist absurd. Denn ich glaube, 65% oder 67% des Staatshaushalts, des gesamten Staatshaushalts, gehen in die Schuldentilgung. Das Land hat kein Geld. Das Ding ist aber trotzdem, du hast natürlich eine kleine, superreiche Oberschicht und eine kleine Mittelschicht. Die Leute, die Kohle haben, die können Sachen machen, Ausflüge machen, an den Strand fahren, auf Festivals gehen, hier und da Kulturveranstaltungen besuchen. Wenn du Kohle hast, wenn du ein Auto hast und dich bewegen kannst, dann hast du Möglichkeiten. Aber der überwiegende Teil der Menschen hat das nicht, hat diesen Zugang nicht. Und in dem Kontext von, wenn du ja, in diesem Kontext war die Revolution dann auch wichtig, weil plötzlich, selbst wenn du kein Geld hast, du kannst im öffentlichen Raum sind Dinge passiert. Theatervorführungen, Kinoveranstaltungen, Organisationen haben sich gegründet und haben irgendwie Kulturveranstaltungen angeboten, haben alle möglichen Dinge organisiert im öffentlichen Raum. Also der öffentliche Raum wurde plötzlich ein Ort, an dem Menschen sich versammeln können und an dem Menschen ja Vorlieben ausleben können. Das ist heute komplett vorbei. Alles, was in irgendeiner Form nicht staatlich organisiert ist, jede Ansammlung an Menschen im öffentlichen Raum, jede Kulturveranstaltung droht im Prinzip immer vom Staat kontrolliert zu werden. Und sobald irgendwie irgendein Kommentar gemacht wird, der in irgendeiner Form nur den Hauch einer Regierungskritik enthält, muss man mit Repressionen rechnen. Sprich, es ist extrem schwierig geworden, in irgendeiner Form ein selbstbestimmtes Leben zu führen unter diesem Regime. Aber das ist auch ja, also es ist ein Staat, das ist eine Situation, in der wir eigentlich seit 2013 leben, mit mal hier und da kleinen Momenten, in denen irgendwie ein bisschen mehr möglich war. Oder Momenten, in denen sich die Kulturszene oder auch die politische Szene so ein bisschen wieder einen kleinen Freiraum erkämpft hat, der dann aber ab irgendeinem Punkt auch wieder geschlossen wurde. Also es ist extrem schwierig und in Ägypten weit, sobald du dem Regime widersprichst oder dich auf der Straße mit irgendeinem Polizeioffizier anlegst, dann hast du Probleme.
Letzte Frage meinerseits. Der arabische Frühling, den verbindet man ja sehr mit Twitter. Das hat ja sehr geholfen, die Proteste zu organisieren. Wie ist das aktuell in Ägypten? Also ist das Internet frei zugänglich? Gibt es da Begrenzungen? Ist das irgendwie geregelt, dass man, auch wenn ich mir jetzt ein anonymes Profil anlege, trotzdem relativ schnell feststeht, dass ich das war?
Na, der ägyptische Staat hat einen massiven Überwachungsapparat schon gehabt damals, als die Revolution ausbrach. Aber das Regime hat seit 2013 systematisch daran gearbeitet, sich auch also eine Infrastruktur zuzulegen, mit der man Internet und Telefon, also Smartphones, weitreichend kontrollieren und überwachen kann. Also es sind Hardware und Software aus Europa gekauft worden, aus Italien und aus England, auch aus Frankreich sind Tools eingekauft worden, mit denen man so Data Harvesting machen kann, also im Prinzip kontrollieren kann, was passiert in öffentlichen Gruppen. Was passiert in Social Media, auf Social Media Plattformen? Und es gibt eine lange Liste an Fällen, wo Menschen für einen Facebook-Kommentar oder das Liken von irgendeinem Post oder natürlich Tweet verhaftet wurden und mit Terrorismusanklagen in einem Gerichtssaal endeten. Dann haben wir aber auch Trollarmeen, die von staatlichen Sicherheitsbehörden betrieben werden, in dem im Prinzip Counterpropaganda betrieben wird, also in dem das Internet geflutet wird mit aggressiven Kommentaren, die mit der Regierungskritik delegitimieren oder was zumindest versuchen. Plus Telefone sind extrem überwacht inzwischen. Witzigerweise, also das ist dann auch so ein direkter Aspekt irgendwie. Ich glaube, 2016 wurde eine neue Mobilfunklizenz vergeben an ein neues Unternehmen. Also es gab drei Mobilfunkanbieter vorher. Plötzlich gab es diesen vierten, der aber dem Militär gehört, der war steuerbefreit, also billiger als alle anderen. Also viele Leute waren aus ökonomischen Gründen gezwungen, auch sich sozusagen da ihren Handyvertrag zu besorgen und irgendwie zu wechseln, weil es billiger war. Aber dann gibst du im Prinzip deine gesamten Daten halt auch einfach dem Militär und dem Geheimdienst, die dann, also, ne, es ist
Wahnsinn.
Ist einfach also extrem engmaschig kontrolliert. Und da vielleicht nochmal so ein Kommentar hinten dran. Also die ägyptische Wirtschaft ist zum Großteil kontrolliert vom Militär oder von Geheimdiensten, die direkt Unternehmen besitzen oder Importmonopole besitzen oder Supermarktketten. Also die Armee ist nicht nur eine Armee, sondern die Armee betreibt Fabriken, in denen Pasta hergestellt wird, in denen Autos zusammengeschraubt werden, Supermarktketten, Importmonopole für gewisse Waren. Und das ist jetzt der letzte Punkt, auf den ich hinaus wollte. Und dann gab es eine Entwicklung in 2015, 2016, in denen ein privater Geschäftsmann angefangen hat, TV-Kanäle und Zeitungen und Marketingfirmen aufzukaufen. Das ist ein prominenter Geschäftsmann, der mit dem Regime verbandelt ist. Das hat sozusagen so ein Medienimperium aufgebaut, plötzlich aus nirgendwo. Und dann diese Medienholding, die er da aufgebaut hat, hat er dann dem Auslandsgeheimdienst verkauft. So. Heute kontrolliert der Auslandsgeheimdienst TV-Kanäle, Zeitungen, Online-Plattformen, Marketingfirmen. Die kontrollieren es direkt. Nicht indirekt, direkt. In so einem Kontext leben wir in Ägypten heute.
Warum lebst du noch da?
Ich lebe da nicht mehr.
Ah, okay. Das klingt einfach dermaßen gruselig. Eine Frage habe ich noch, weil du ein Schwerpunkt deiner Arbeit ist Migrationspolitik. Jetzt wissen wir, die deutsche Bundesregierung gibt viel Geld dahin rüber, in der Hoffnung, dass dann Migranten eben nicht mehr übers Mittelmeer kommen. Wie ist da die aktuelle Lage? Also wie muss man sich das vorstellen? Was für Konsequenzen hat das zum Abschluss, damit wir einmal drüber gesprochen haben?
Noch ein bisschen was anderes, hängt dabei ja auch ein bisschen Überwachungsgeschichten zusammen. Die Bundesregierung, aber auch Staaten wie Italien, Frankreich, Großbritannien und die USA haben eine sehr enge Sicherheitskooperation mit dem ägyptischen Sicherheitsapparat. Also A, Militär, B, Polizei, C, Geheimdienste. Und jetzt aber mal auf den deutschen Kontext fokussieren, die Bundespolizei, also das deutsche Innenministerium, hat damals unter Innenminister Thomas de Maizière schon 2014, also ein Jahr nach dem Putsch, haben die wieder angefangen mit Verhandlungen über ein Polizeiabkommen, über Polizeikooperation mit dem ägyptischen Repressionsapparat. Und es gab dann schon die ersten Trainings, die von der Bundespolizei zugunsten ägyptischer Beamte durchgeführt wurden. Und deren Hauptziel war damals Flughafensicherheit. Also da ging es sozusagen den deutschen Behörden darum, die Flughäfen dicht zu machen für das irreguläre Ausreisen. Also wenn Menschen quasi mit gefälschten Visa oder mit gefälschten Pässen ausreisen. Man hat aber auch Trainings für den Geheimdienst organisiert. Also den Geheimdienst, die politische Polizei, die für Massenüberwachung verantwortlich gemacht wird und die für die politische Repression verantwortlich gemacht wird. Also man hat nicht wirklich ein Problem damit, mit den Repressionsbehörden des ägyptischen Regimes zusammenzuarbeiten. Schon seit 2014 nicht. In diesem Migrationskontext muss man da vielleicht auch nochmal sagen, dass viel von diesem sogenannten Migrationsmanagement beziehungsweise von dieser bilateralen Polizeikooperation, klar, das Hauptziel, das dann genannt wird in der Presse, ist immer Migration und das Verhindern dieser sogenannten irregulären Migration. Aber es geht dabei natürlich auch immer eigentlich darum, dass dann die Bundesregierung, aber auch die Regierung in London, Paris oder Rom eigentlich ganz happy sind mit denen, die da in Kairo an der Macht sind. Nicht nur, weil sie mit repressiven Maßnahmen Geflüchtete an der Weiterreise nach Libyen oder nach Europa abhalten, sondern auch, weil sie wirtschaftliche Interessen europäischer Staaten schützen. Das heißt, diese Polizeikooperation, die da gemacht wird und die eben ein zentraler Pfeiler dieser Migrationskooperation ist, die wird eben auch durchgeführt, um die Eliten in Ägypten an der Macht zu halten. Da muss man vielleicht einfach nochmal ganz kurz, wenn man ein bisschen weiter zurückgreift und sich anguckt, irgendwie so in den 50er, 60er und 70er Jahren, war das Hauptargument in westlichen Staaten, Polizei- und Militärequipment und Trainings im globalen Süden zu verteilen. Das Hauptargument war Antikommunismus. Also wenn irgendein autoritäres Regime gesagt hat, wir sind der Alliierte oder die Alliierten des Westens und nicht der Sowjetunion, dann hat man quasi Zugang zu diesem Polizeiequipment bekommen. Ab den 80ern und Ronald Reagan in Washington an der Macht war es dann der War on Drugs, also der Krieg gegen die Drogen, der dafür gesorgt hat, dass dieses Equipment verteilt wurde. Nach 9/11, also nach dem 11. September 2001, war es dann Terrorismus und dann 2015 ist es Migration. Aber konstant, seit der sogenannten Dekolonisierung, haben wir eine Struktur, in der westliche Staaten ihre ehemaligen Kolonien mit Polizei- und Militärequipment versorgen, um da eben gewisse Eliten an der Macht zu halten. Darum geht es bei dieser Kooperation auch. Interessant, als letzter Aspekt hier ist, dass im Zuge dieser Polizeikooperation seit 2015 die Bundespolizei eben auch Trainings für ägyptische Polizeikräfte durchgeführt hat im Kontext von Crowd Control, also im Prinzip das Kontrollieren von Versammlungen bei Großveranstaltungen, also bei Fußballspielen. Es liefen nicht viele Trainings, die sich explizit mit diesem Thema befasst haben, aber es gab Training. Also die Bundespolizei hat den ägyptischen Sicherheitsapparat mehrfach versucht zu trainieren darin, wie man Großveranstaltungen organisiert.
Muss man ja, also klar, Man ist ja als Mensch kritisches Denken. Also wenn man kritisch denkt, kann man das ganz doll hinterfragen, muss es aber nicht grundsätzlich gleich als schlimm empfinden, weil wenn man sich ansieht, was da passiert ist in der Vergangenheit, worüber wir jetzt die ganze Zeit gesprochen haben, ist es vielleicht auch nicht verkehrt, wenn die Polizei eine gewisse Ausbildung genießt im Umgang mit Menschenansammlungen. Frage zum Schluss, alles das, was du jetzt...
Ja. Das Problem dabei ist jetzt allerdings, dass also dein Kommentar setzt jetzt voraus, dass das Training, was da gemacht wird, adäquat angewandt wird, und dass es auf den Kontext auch sozusagen ausgerichtet ist. Ist es aber nicht. Denn wenn man weiß, dass ein Sicherheitsapparat, also man trainiert einen Sicherheitsapparat, man weiß, dass der Sicherheitsapparat aber sowieso was anderes macht, mit den Skills, die man einem da gibt. Also man verkauft zum Beispiel gewisses Equipment oder auch Überwachungsequipment an einen Staat, dann trainiert man die Offiziere darin, dieses Überwachungsequipment zu benutzen und erzählt denen halt hier Menschenrechte. Wenn dann aber dieser Polizeiapparat bekannt dafür ist, dass er Menschenrechte, also dass dieser Begriff einfach keine Rolle spielt und die sowieso machen, was sie wollen, dann dieses Argument, dass man einen Sicherheitsapparat, der politisch kontrolliert ist und dessen Ziel nicht irgendwie ist, Standards durchzusetzen, sondern eine Elite an der Macht zu halten, dann macht das Ganze auch einfach keinen Sinn. Von dem Aspekt der, es ist ja gut, jetzt hier irgendwie den Sicherheitsapparat aufzubilden, weil die setzen das nicht um. Und ich kenne Kommentare von Leuten, die solche Trainings, die an so Menschenrechtstrainings in diesem Polizeikontext teilgenommen haben. Und da sitzt dann einer da vorne und erzählt euch über Menschenrechte und die gesamte Klasse von Polizeioffizieren, keiner hört zu, alle spielen auf ihren Telefon rum. Man sitzt da, wo man da sitzen muss. Also das kümmert dann niemanden, wenn da irgendwie, ne, das ist dann, wenn die Bundesregierung behauptet, wir haben aber hier auch ja Menschenrechtsaspekte angesprochen und wir haben ja auch einen Workshop gemacht zu Menschenrechten. Also wenn da keiner zuhört und dann auch die politische Praxis am Ende auf den Straßen komplett anders aussieht, dann muss man ja auch einfach nach in 70 Jahren vielleicht mal verstehen, dass das einfach ein Argument ist, das nicht zieht.
Guter Punkt. Schön, dass du das nochmal eingeordnet hast. Jetzt klingt das alles sehr dystopisch, was du so erzählt hast, was aktuell Ägypten angeht. Siehst du irgendeine Besserung? Hast du nochmal Hoffnung, dass es irgendwie dazu kommt, dass nochmal Proteste stattfinden, dass dieses Land irgendwie nochmal freier wird?
Irgendwann wird das sicherlich passieren. Die Frage ist, wann und wie. Das Problem, das ich aktuell sehe, ist, Sisi hat es tatsächlich geschafft, den Staatsapparat so umzubauen, dass es extrem schwierig ist, seine Herrschaft in Frage zu stellen, das Land so dermaßen unter seine Kontrolle gebracht und unter die Kontrolle der Sicherheitsbehörden gebracht, dass es ja nicht extrem schwierig ist. Und was sozusagen als Dynamik mittel- und kurzfristig auf jeden Fall eine Rolle spielt, ist der Genozid in Gaza. Denn in diesem Kontext hat die EU und mehrere EU-Staaten haben ihre Unterstützung für das Kairoer Regime nochmal extrem erhöht. Sowohl wenn es darum geht, dem Land Kredite zu geben und dafür zu sorgen, dass das Land nicht pleite geht und einfach weiter funktioniert, oberflächlich gesehen, und aber eben auch Lieferungen von Überwachungs- und Polizeiequipment, in dem Fall die letzten Aktionen, die da passiert sind, da ging es dann hauptsächlich um die Küstenwache, aber auch wieder um Flughäfen und so. Also damit es, ne, also es ist eine Weile her, dass ich gesehen habe, dass es irgendwie direkte Unterstützung für die Hundertschaften gab zum Beispiel. Aber die EU ist ein, europäische Staaten sind ein wesentlicher Faktor dabei. Man ist happy damit, wie Ägypten mit dem Genozid in Gaza umgeht. Ägypten wird da noch eine Rolle spielen, wenn es darum geht, an einem gewissen Punkt wird die Bevölkerung Gazas halt auch Gaza verlassen müssen, weil die israelische Besatzung, wir haben nun sehr, sehr, sehr deutlich gemacht hat und sehr deutlich macht, dass sie vorhaben, den Gazastreifen komplett zu übernehmen und die Leute müssen irgendwo hin. Und dieses Szenario, dass die Menschen irgendwann gezwungen sind oder von der israelischen Armee gezwungen werden, die Grenze nach Ägypten zu passieren, zu überqueren und Palästina zu verlassen, für dieses Szenario braucht der Westen Ägyptens Unterstützung. Und in dem Kontext wird alles daran gesetzt, sie an der Macht zu halten und den Polizeiapparat genau da zu behalten, wo man sie aktuell hat. Das heißt, aktuell sehe ich nicht wirklich, dass da irgendwie nochmal was passiert in den nächsten Jahren. Aber Gaza hat natürlich auch dafür für so eine Repolitisierung in der ägyptischen Gesellschaft gesorgt. Und dann, wenn man auch nochmal zurückguckt, 2011, es gab eigentlich 2-3 Entwicklungen, die dafür gesorgt haben, dass überhaupt diese Revolution erst möglich war. Das eine waren die Streikwellen 2006, also die organisierte Arbeiterschaft wurde quasi politisiert und ist auf die Straße gegangen. Und dann gab es aber auch die erste Intifada in Palästina 2001. Und das hat auch zu einer krassen Politisierung der Bevölkerung beigetragen und eben auch zu so einer Organisation. Und das Ähnliche sehen wir jetzt, ne? Dass sozusagen die Gesellschaft durch den Genozid in Palästina nochmal extrem politisiert wurde und wird. Und das natürlich auch mit, also die Grundlage dafür schaffen könnte, dass irgendwie Menschen sich irgendwann auch nochmal in der Position wiederfinden, in der Mobilisierung in Ägypten gegen das Sisi-Regime möglich ist. Aber um zu spekulieren, wann das jetzt passiert und ob das bald passiert, ist eine andere Frage. Es wird irgendwann passieren, aber das kann 3 Jahre dauern, das kann 20 Jahre dauern, wir wissen es nicht.
Sofian, ganz, 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 ganz herzlichen Dank für das Gespräch. Es war für mich, ja, sehr, 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 sehr aufschlussreich. Ich habe viel dabei gelernt. Ganz herzlichen Dank dir.
Sehr gerne.
Das war der Hörfehler über Port Said, die ägyptischen Ultras und die Frage, was passiert, wenn organisierte Fankultur für einen Staat zum politischen Risiko wird. Vielen Dank an Sofian Philipp Nazar für seine Einordnung, seine Zeit und den Blick auf eine Geschichte, die weit über ein einzelnes Fußballspiel hinausgeht. Wenn euch diese Folge beschäftigt hat, dann findet ihr auf hörfehler.org weitere Gespräche zu Fankultur, Repression, Politik und Fußball weltweit. Im neuen Klangkompass könnt ihr thematisch weiterhören, nicht nach Veröffentlichungsdatum, sondern entlang der Fragen, die sich durch viele Folgen ziehen. Noch mehr Links findet ihr in den Shownotes. Und wenn ihr den Hörfehler unterstützen möchtet, das geht über Steady, PayPal oder direkt per Überweisung. Eure Unterstützung hilft dabei, Zeit für Recherche, Vorbereitung, Gesprächeschnitt, Hosting und die Pflege des Archivs zu gewinnen. Der Hörfehler erscheint nicht nach festem Plan. Eine Folge kommt dann, wenn ein Thema trägt. Wenn ihr helfen wollt, dass das so bleiben kann, findet ihr alle Möglichkeiten unter hörfehler.org/unterstützen. Ganz herzlichen Dank an alle UnterstützerInnen und ganz, ganz herzlichen Dank an Peter, der neu dazugekommen ist. Danke fürs Hören, fürs Weiterempfehlen und fürs Dranbleiben. Fußball ist nie nur Fußball.